Es geht im Kern darum, bei dieser EMCO-Richt, dass das Verbraucherrecht modernisiert werden soll. Und vor allem irreführende Umweltwerbung gestoppt wird und auch ein Stück weit mehr Transparenz über Haltbarkeit, Reparierbarkeit und so weiter von Produkten gegeben wird. Vor allem diese ganze Thema der vagen Aussagen ohne klare Belege und so weiter, das sollte im Grunde durch diese Richtlinie soll das ein Stück verboten werden.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist, hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit Expertinnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Heute sprechen wir über eine Richtlinie, die das Marketing, die Nachhaltigkeitskommunikation und letztlich auch den Alltag von Unternehmen in Europa grundlegend verändern wird. Die Empowering Consumers for the Green Transition Directive, kurz EMCO genannt. Die Richtlinie ist Teil des EU Green Deal von 2019 und verfolgt ein klares Ziel. Schluss mit Greenwashing. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen sich auf Nachhaltigkeitsaussagen verlassen können. Verständlich, vergleichbar und vor allem wahr. Die EMCO schafft dafür mehr Klarheit und Transparenz. Wo bislang oft unklare Labels, vage Umweltversprechen oder gut gemeinte, aber unbelegte Aussagen dominierten. Bis Ende März muss die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden und ab September 2026 gilt sie dann verbindlich für alle Unternehmen. In Deutschland ist man tatsächlich bereits einen Schritt weiter. Der Deutsche Bundestag hat noch vor Weihnachten seine Umsetzung verabschiedet. Und auch wenn die EMCO noch nicht gilt, das Thema ist längst Realität. Schon heute gibt es auf Basis des UWG, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, erste Klimaklagen, unter anderem durch die Deutsche Umweltbehörde. Was bedeutet das konkret für Unternehmen? Worauf müssen sie sich jetzt vorbereiten? Und warum reicht es nicht mehr, Nachhaltigkeit einfach mitzuerzählen? Darüber spreche ich heute mit Thomas Sommereisen von Scholz & Friends Reputation. Er erklärt, was genau hinter der EMCO steckt, worauf Unternehmen künftig achten müssen und warum Marketing- und Nachhaltigkeitsabteilungen enger zusammenarbeiten sollten, um nicht nur Greenwashing zu vermeiden, sondern auch Greenwishing und Greenhushing. Die EMCO ist absolut kein Zukunftsthema mehr. Hört rein und nutzt diese Folge als Anlass, eure Nachhaltigkeitsaussagen, Prozesse und Verantwortlichkeiten jetzt zu überprüfen. Denn Transparenz wird keine Kür mehr sein, sondern Pflicht.
Hallo Thomas, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
Hallo Sabine, ich freue mich total dabei zu sein. Hallo, grüß dich.
Hallo. Ja, wir haben eben schon gerade gesagt, heute geht es um die EMCO, die Empowering Consumers for Greener Transition Richtlinie. Ein super toller Name. Und genau, wir versuchen es auf jeden Fall nicht zu regulatorisch hier auf jeden Fall zu besprechen in der Folge. Aber auf jeden Fall die ZuhörerInnen alle mitzunehmen und zu schauen, dass wir sie einfach verständlich rüberbringen, was da zu erwarten ist. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich mich freuen, wenn du dich erst einmal vorstellst.
Ja, sehr gerne. Ich bin Thomas Sommereisen. Ich bin Geschäftsleiter bei der Nachhaltigkeitsberatung Scholz & Friends Reputation. Bin jetzt seit gut 9 Jahren hier, also schon ganz schön lange, gerade für Beratung. Habe ursprünglich aber auch einen Hintergrund im Bekleidungsbereich, im Textilbereich, war mal 1,5 Jahre bei S. Oliver, habe da auch das Thema Nachhaltigkeit begleitet und davor BWL und Nachhaltigkeitswissenschaft tatsächlich auch studiert. Und vielleicht sage ich auch noch 2 Sätze zu Scholz & Friends Reputation. Viele kennen Scholz & Friends als große Kommunikationswerbeagentur. Scholz & Friends Reputation im Nachhaltigkeitskontext auch bekannt. Uns gibt es nämlich auch schon seit 19 Jahren, aber man muss das immer ein bisschen erklären für diejenigen, die quasi die Kommunikationsagentur kennen. Wir sind eine kleine Insel innerhalb dieser Kommunikationsagentur. Wir sind gut 25 Beraterinnen und Berater und machen tatsächlich wirklich Nachhaltigkeitsberatung entlang vielfach von Regulatorik. Da gibt es die schönen Sachen wie die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und all diese Sachen, dabei begleiten wir Unternehmen bei Berichterstattungs-, bei Strategiethemen. Also wir sind tatsächlich eine Nachhaltigkeitsstrategieberatung für Unternehmen, die eben auf Grundlage von Compliance und Regulatorik Unternehmen vielfach hilft. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders. Da ging es noch viel mehr um Freiwilligkeit, freiwillige Selbstverpflichtung. Da haben wir auch schon Berichte gemacht, da haben wir auch geholfen, Unternehmen dabei Strategien zu entwickeln. Und jetzt ist es halt ein sehr Compliance-getriebenes Thema. Werbeagentur, das hat sich so entwickelt damals, dass wir hier gelandet sind. Damals war es ja auch noch ein stärkeres Kommunikationsthema, das Nachhaltigkeitsthema vor 19 Jahren. Mittlerweile profitieren wir aber auch total davon, hier ganz viel Kommunikationsexpertinnen und Experten im Haus zu haben, die uns dabei helfen, gerade auch kreative Wege zu finden, über Nachhaltigkeit zu reden. Das wird ja vielleicht heute auch noch ein Thema sein, worüber wir immer mal wieder sprechen. Das ist eben auch bei einer Regulatorik wie dieser EMCO, ich werde jetzt diesen langen Namen nicht sagen, sondern einfach immer kurz EMCO sagen, dass es dann auch darum geht, neue Wege zu finden, die zwar zum einen Regulatorik und Compliance-Logiken erfüllen und man dadurch irgendwie rechtssicher ist, aber zum anderen muss es natürlich auch immer wieder Marketing-Logiken und einer Kommunikation folgen, wo man tatsächlich auch seine Zielgruppen mit anspricht. Und da haben wir natürlich dann hier im Haus auch sehr viel Hilfe.
Ja, super. Schon mal vielen, vielen Dank, Thomas, für die Erklärung. Du hattest das so schön auch gesagt, genau, früher habt ihr eher mit der freiwilligen Berichterstattung sozusagen gearbeitet. Man hat es ja leider dann bei dem einen oder anderen Unternehmen gesehen, dass es nicht funktioniert. Deswegen gibt es jetzt diese ganzen Regularien, den ganzen Blumenstrauß voller unterschiedlicher Regularien. Vielleicht können wir da nämlich gleich einmal kurz nochmal einen Schritt zurück nämlich gehen, woher diese ganzen Regularien ja kommen. Die basieren ja alle auf dem EU Green Deal. Vielleicht könntest du da einmal kurz ausholen und mal kurz den EU Green Deal irgendwie in den Vordergrund stellen, bevor wir zur EMCO gehen.
Kurz den EU Green Deal erklären.
Ja, okay. Das
ist eine große Aufgabe gegeben. Aber na klar, gerne. Genau, das ist so ein Stück Ursula von der Leyen's Thema gewesen, um sich auch zu positionieren. Ne? Ich habe jetzt das genaue Jahr gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, es ist 2017, an dem sie den EU Green Deal ausgerufen hat.
Bin mir auch gerade unsicher, aber gucke ich nochmal nach, ja.
Genau, war damals auch, wurde es teilweise betitelt als ihr Man on the Moon Moment, also dass man tatsächlich Wirtschaften auch nochmal ganz neu denkt und ganz anders denkt und weiterdenkt. Und der Green Deal setzt sich, ist ein großes Bündel an unterschiedlichen Regulierungen und Gesetzen. Im Kern steht, dass man quasi eine Form von Level Playing Field, wie wir immer im Beratersprech sagen, also gleiche Wettbewerbsbedingungen schafft auf Markt, vor allem für die Wirtschaft, dass sich alle an bestimmten Leitplanken orientieren und man Transparenz reinbringt und sich auch verbindliche Klimaziele setzt. Und diese ganze Green Deal Bündelung an unterschiedlichen Gesetzen umfasst dabei die, mit denen wir uns auseinandersetzen, insbesondere Sachen im Bereich des Reportings. Das ist diese vorhin angesprochene CSRD, aber eben auch das Europäische Lieferkettengesetz, die CSDDD und dann auch sehr viel Dinge im Bereich Landwirtschaft und im Bereich Textil- und Bekleidungsunternehmen natürlich auch einige Sachen, die dazu beitragen sollen, einfach Transparenz reinzubringen und sich Standards zu setzen. Womit wir uns jetzt auseinandersetzen, ist eben, und auch heute vor allem drüber sprechen wollten, ist die sogenannte Green Claims Directive und die EMCO. Wobei, um das schon mal vorwegzugreifen, die Green Claims Directive ein ganzes Stück weit gerade wieder auf dem Abstellgleis gelandet ist. Also
Leider, ja.
Ja, leider. Man kann aber auch da ein bisschen drüber streiten, muss ich ehrlich sagen.
Okay. Das wollen wir aber nicht. Aber ja, okay, ich weiß, was du meinst. Also tatsächlich war ich da auch eine Zeit lang so ein bisschen verwirrt, dass es diese beiden gab. Ich glaube, das war auch vielen eine Zeit lang nicht so richtig klar. Die EMCO fand ich eine Zeit lang gar nicht so präsent irgendwie in den Medien. Zwar viel die Green Claims und genau, bis man dieses das erstmal durchschaut hat, ja, kann das vorab schon mal zu Verwirrung stiften.
Auf jeden Fall. Also vielleicht soll ich kurz was dazu sagen, zu den Unterschieden auch und was die genau beinhalten. Also die es geht im Kern darum, bei dieser EMCO-Richtlinie, aber darum geht es auch bei der Green Claims, dass das Verbraucherrecht modernisiert werden soll. Und vor allem irreführende Umweltwerbung gestoppt wird und auch ein Stück weit mehr Transparenz über Haltbarkeit, Reparierbarkeit und so weiter von Produkten gegeben wird. Vor allem dieses ganze Thema der vagen Aussagen ohne klare Belege und so weiter, das sollte im Grunde durch diese Richtlinie soll das ein Stück verboten werden. Die EU hat nämlich untersucht, wie viele Umweltaussagen, die da draußen so unterwegs sind, irgendwie irreführend oder unbegründet sind und hat festgestellt, dass irgendwie die Hälfte von oder sogar mehr als die Hälfte von Umweltaussagen da draußen überhaupt nicht, also da ist überhaupt kein Beleg hinter. Das sind Aussagen, wo man vielleicht sich als Unternehmen irgendwas was Tolles aufs Produkt schreibt oder in irgendeiner Weise was behauptet, eine Behauptung aufstellt, die, wenn man da näher reinguckt, gar nicht so der Wahrheit entspricht. Die Unterscheidung nun zwischen dieser EMCO und der Green Claims Directive ist, dass die EMCO im Grunde das Verbraucherrecht ein Stück modernisieren soll. Die Green Claims Directive ist dann viel stärker da reingegangen, hat viel spezifischere Anforderungen nochmal gestellt, was es heißt, Aussagen wissenschaftlich zu verifizieren, Belege zu liefern und auch eine extra Behörde zu schaffen, die das Ganze dann überprüft. Da war sogar teilweise der Gedanke, dass du quasi jede Aussage, die du tätigen möchtest, einmal an diese Behörde schickst und dir die freigeben lässt. Deswegen war ich vorhin auch so ein bisschen zögerlich mit Green Claims. Directive kommt leider nicht, weil es gerade in der Fachszene auch sehr unterschiedlich diskutiert wurde, wie sinnhaft das am Ende ist, wenn du jede Behauptung, die du aufstellst im Nachhaltigkeitsbereich, erstmal an eine Behörde schicken musst, weil wir wissen alle, und ich vor allem auch als Berliner, was es heißt, mit Behörden zusammenzuarbeiten. Das kann dann manchmal ein bisschen lange dauern und gerade in einem Bereich, wo es doch sehr schnell darum geht, auch mal Botschaft nach außen zu setzen, kann das natürlich dazu führen, dass am Ende gar keine Behauptungen oder gar keine Aussagen mehr nach außen kommen.
Ja, oder es ist dann wieder so komplex, dass es dann wieder nicht funktioniert und am Ende dann die Directive dann halt auch wieder scheitert oder so, ne? Dann hat man ja auch nicht den Sinn und Zweck erfüllt mit der Richtlinie. Genau. Also wenn dann alle sagen, oh Gott, nee, das ist mir alles zu kompliziert, das mache ich jetzt gar nicht, kommen wir dann natürlich auch nicht weiter.
Genau.
Hattest du da jetzt noch was zu ergänzen, Thomas? Habe ich dich unterbrochen vielleicht gerade?
Nö, erstmal soweit, jetzt mal kurze Einordnung zum EMCO und Green Claims. Ne? Also das ist so ein erster Überblick, aber da kann man jetzt natürlich überall auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gucken.
Ja, das machen wir jetzt auch, weil du hattest nämlich schon erwähnt, so ein bisschen so, worauf diese EMCO eigentlich basiert, wieso man sich das überlegt hat, so eine Richtlinie zu erfassen. Du hattest halt diese gesagt, mehr als 50% der Äußerungen sind eher vage. Das geht ja dann auch sogar in Richtung die sieben Sünden des Greenwashings. Vielleicht kommen wir da auch noch kurz zu. Gab es auch schon mal eine Folge von tatsächlich. Und ich hatte auch mal gelesen, es gibt irgendwie, glaube ich, auch über 200 Labels, die da draußen irgendwie im Verkehr sind und die Endverbraucher in mehr oder weniger verwirren. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so, wie du sagst, schon eine Transparenz zu schaffen, ein bisschen mehr Klarheit für den Endverbraucher einfach zu schaffen, damit die auch wirklich wissen, okay, was kann ich kaufen oder was kaufe ich hier eigentlich? Also, um da ein bisschen Unterstützung auch zu geben, oder?
Genau. Ich kann dir auch noch mal ganz konkret sagen, worauf es dann ankommt. Ne? Also, das ist halt tatsächlich auch sehr klar in der Gesetzesvorlage jetzt schon formuliert. Also es geht zum einen darum, dass so zukunftsgerichtete Aussagen über bestimmte Umweltleistungen im Grunde nur getätigt werden dürfen, wenn dahinter klare und objektiv verifizierbare Ziele und Verpflichtungen stehen. Also sowas wie bis 2040 werden wir, ja, und dann muss da im Grunde auch ein realistischer Umsetzungsplan aufgezeigt werden. Ja, das ist wichtig. Dann, und das steht und das beinhaltet ja auch dieser Begriff der Green Claims Directive, dieses Thema Claims, also gerade so generische Claims, die total intransparent sind und schwer zu belegen sind, die sollen verboten werden. Also sowas wie, das ist Produkt ist umweltfreundlich, das ist eine grüne Verpackung. Ja, was heißt grün, was heißt umweltfreundlich, was heißt auch nachhaltig? Ne? Das sind alles Sachen, damit werben, schmücken sich die Unternehmen sehr gerne. Aber man weiß dann oft nicht, was dahinter steckt. Und das soll man eben am Ende ganz dezidiert begründen und Belege liefern, was es heißt als Unternehmen, wenn du sowas behauptest. Dann gehört auch noch dazu, und das ist auch ein Hauptthema, das ist dieses Thema der Werbung mit Kompensation. Wir sind klimaneutral, wir sind zertifiziert CO2-neutral, ja, und dahinter muss auch immer ein Umsetzungsplan stecken, ja, und auch das Thema grundsätzlich Kompensation wird total kritisch gesehen. Ja? Es kann mal Teil eines Mixes sein, aber du kannst quasi nicht sagen, ich bin CO2-neutral, nur weil du Millionen in so ein Aufforstungsprojekt gesteckt hast, sondern da musst du tatsächlich einen Plan zeigen, wie du tatsächlich dahin kommen willst.
Da wollte ich dich gerade drum bitten, dass du zum Thema Kompensation das so ein bisschen erklären kannst für die ZuhörerInnen, was dahinter so steckt, was man, was Unternehmen sich dadurch erhoffen, wenn sie sagen, okay, wir kompensieren unsere CO2-Emissionen zum Beispiel.
Genau, also kritisch gesehen werden halt diese ganzen Emissionszertifikate, es stand ja auch ab, wer sich damit auseinandergesetzt hat, das stand in den letzten Jahren ja auch vielfach in Kritik. Ne? Zum einen, wie wenn du jetzt, gab es viele Organisationen, die, wo dann am Ende rauskamen, die haben zwar Aufforstungsprojekte betrieben, haben dafür aber irgendwie in Kauf genommen, dass andere Flächen wieder gerodet werden oder die funktionieren alle nicht richtig und die Bäume, das, was sie angegeben haben, an CO2-Kompensation stimmt dann am Ende gar nicht mit dem überein, was da eigentlich angepflanzt wurde. Das ist ein Riesenkritikpunkt der letzten Jahre, der auch aufgedeckt wurde von unterschiedlichen journalistischen Medien. Und da muss man natürlich sagen, um dahin zu kommen, tatsächlich klimaneutral zu werden, ist es wichtig für jedes Unternehmen, sich auch tatsächlich mit seinem eigenen Produkt und seiner eigenen seinem eigenen Kerngeschäft auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, wie schafft man denn tatsächlich über eine reine Kompensation hinaus eine echte Reduzierung innerhalb meiner Prozesse. Und das aufzuzeigen, also tatsächlich Umsetzungspläne aufzuzeigen, die auch durch Dritte überprüft werden, Fortschrittsberichte aufzustellen. Wenn ich behaupte, bis zu dem und dem Tag, sei es 45, sei es 40, sei es 2035, irgendwie klimaneutral zu sein, dann muss ich auch aufzeigen, auch mit Zwischenzielen und Zwischenschritten komme ich denn dahin. Und das will der Gesetzgeber eben überprüfen. Und das ist ja auch ein Kern des Green Deal, dass man sich genau damit auseinandersetzt als Unternehmen, wie man dahin kommt, CO2 auch wirklich zu reduzieren.
Meinst du denn, dass man überhaupt oder dass ein Unternehmen überhaupt zu 100% klimaneutral sein könnte? Dass man wirklich alles ausgleicht irgendwie? Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen.
Das ist natürlich unheimlich schwierig, ne? Und kommt es darauf an, worauf du schaust. Du hast ja klassisch unterteilt man in Scope 1, 2 und 3 Emissionen, ja. Scope 1 und 2 setzt sich mit deinem eigenen Geschäft auseinander und wo du auch deine Energie einkaufst. Und beim Scope 3 geht es dann um deine tiefer gelagerte Lieferkette, um zu schauen, da nimmst du im Grunde, guckst du mit rein, wer, wo kommt eigentlich durch mein Geschäft, was wird beeinflusst, sowohl in der vorgelagerten als auch in der nachgelagerten Lieferkette. Damit sich damit auseinanderzusetzen, das ist für die meisten Unternehmen am schwierigsten, ne? Und da tatsächlich valide zu kalkulieren und da auch einzusparen und zu reduzieren, das ist das, wo die meisten Unternehmen vor großen, großen Herausforderungen stehen. Aber wenn du es schaffst, die gesamte, ja, das ist natürlich jetzt auch eine Utopie, aber wenn du es schaffst, die gesamte Wirtschaft global dahin zu bringen, dass sie sich mit ihren Scope 1 und 2 Emissionen auseinandersetzen, dann hast du natürlich automatisch auch Effekte auf Scope 3 Emissionen, weil du als Unternehmen ja immer mit anderen zusammenarbeitest und Beziehungen hast zu anderen. Und wenn die sich auch mit ihren Emissionen auseinandersetzen, dann kannst du natürlich die mit reinnehmen in deine Berechnungen. Aber ich gebe dir total recht, dahin zu kommen, dass die gesamte Wirtschaft, die gesamte deutsche Wirtschaft tatsächlich ohne Kompensation klimaneutral wird, ist ein ganz, ganz langer und ganz, ganz komplizierter Weg. Und da werden wir sehen, wo wir da landen.
Mhm. gut, das ist ja auch eigentlich nochmal ein anderes Thema tatsächlich, da könnten wir uns auch nochmal separat zu unterhalten. Wir bleiben nochmal bei der M-Core.
Da muss ich auch sagen, gibt es auch spezialisiertere Beratungen, das ist bei uns ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, aber ja. Es gibt auch ganz viele, die sich tatsächlich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie Kompensation, wie Reduzierung und so weiter. Da
ja, das stimmt. Da gibt
noch GesprächspartnerInnen, die sicherlich noch besser dazu sprechen können.
Da bringst du mich gerade auf eine Idee. Ich habe jetzt schon jemanden im Kopf, auch von Max Tex. Ja, super. Danke schon mal, Thomas, dafür. Genau. Aber zu M-Co nochmal. Welche Unternehmen sind denn davon eigentlich, betroffen? So, das wollte ich jetzt sagen, genau, weil bei der Berichtspflicht und auch beim Lieferkettengesetz, da gab es ja auch so viel Diskussion mit den ganzen Schwellenwerten, so und so viele Mitarbeiter, so viel Umsatz. Ist das bei der M-Co auch so oder ist das eher ein bisschen einfacher da mal gehalten?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass im Grunde alle Unternehmen davon betroffen sind im EU-Markt. Und es geht dabei, also alle Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, also primär dann eben auch B2C-Unternehmen. Es kann aber auch B2B-Unternehmen betreffen, ja. Gerade wenn wir jetzt auch, ich kenne ja Max Tex auch ganz gut, sind ja auch schon länger Mitglied. Wenn wir da über die Mitglieder von Max Tex nachdenken, die ja eher im B2B-Bereich unterwegs sind, da hast du viele Unternehmen, die aber gleichzeitig mitdenken müssen, die Produkte, die ich jetzt entwickle, sind irgendwann beim Verbraucher oder sind irgendwann eher im Consumer-Bereich. Wie denke ich da vorher schon mit, wie die kommuniziert werden? Ne? Deswegen ist es hier auch wichtig, auch für B2B-Unternehmen mitzudenken. Was heißt es am Ende, wenn ich eine Behauptung aufstelle, die dann vielleicht am Ende auch beim Consumer landet? Ja? Also nochmal zusammenfassend, primär B2C, aber alle Unternehmen, die in irgendeiner Weise am Ende Produkte auf den Markt bringen.
Ja, okay, also wird da nicht unterschieden, wie groß ein Unternehmen ist, wie viele Mitarbeiter, einfach müssen alle, ich meine, es wäre ja auch ein bisschen unfair, oder was heißt unfair, aber das wäre ja auch dann wieder schon wieder zu verwirrend für die EndverbraucherInnen, wenn nur ein Teil der Unternehmen sich danach richten müssten, ja. Dann wäre ja auch wieder nicht diese Klarheit und diese Transparenz einfach gegeben.
Interessant wird es eben, wenn man sich dann anschaut, wie das durchgesetzt wird, soweit in meinem Verständnis, ja, ich bin jetzt auch kein Jurist, aber in meinem Verständnis wird es am Ende primär eine zivilrechtliche Durchsetzung geben, also im Sinne des Wettbewerbsgesetzes, ja. Es soll ja am Ende geht es darum, ja auch bestehende Richtlinien, also die M-Co, das habe ich vorhin, glaube ich, auch gar nicht so klar betont, aber es geht dabei auch darum, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb zu aktualisieren. Ja, das wird am Ende die deutsche Gesetzesgrundlage sein. Das heißt wiederum, dass du im Wettbewerbsrecht auch eine zivilrechtliche Durchsetzung hast. Insbesondere Verbraucherschutzverbände, Wettbewerbszentralen, NGOs werden dahin gucken, wie Unternehmen kommunizieren und dann im Zweifel klagen, mahnen, was auch immer. Das sehen wir jetzt schon. Ne? Die Deutsche Umwelthilfe hat in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel geklagt. Ja, und sehr, sehr viele Unternehmen auf Basis des bestehenden UWG verklagt. Wenn das jetzt nochmal angepasst wird im Namen der M-Co, kann es natürlich, wird es zu erwarten, dass dann noch mehr passiert. Ja.
Ja.
Da gab es Fälle wie Katjes, haben vielleicht einige mitbekommen, die auf ihren Produkten klimaneutral stehen hatten. Da hat die Deutsche Umwelthilfe, das weiß ich gerade nicht genau, aber an anderen Stellen hat die Deutsche Umwelthilfe gerade auf Basis von solchen Behauptungen dann verklagt. Adi, das ist auch so ein Fall. Die haben auf ihrer Webseite geschrieben, bis 2050 werden wir klimaneutral werden. Und da hat die Umwelthilfe eben auch schon auf der Basis geklagt, dass es irreführend und unzusätzlich sei, weil eben nicht genau dargestellt wurde, wie Klimaneutralität erreicht werden. Also das aktuelle Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb hat es eben auch schon zugelassen, dass solche Klagen eine gewisse Rechtsgültigkeit haben, aber das wird eben nochmal weiter konkretisiert und dann ist zu erwarten, dass einfach noch stärker darauf geguckt wird an unterschiedlichen Stellen.
Ja, genau. Also die Deutsche Umwelthilfe war da ja wirklich schon immer sehr aktiv, finde ich. Und wenn Unternehmen gedacht haben, ach naja, gut, die M-Co, die kommt ja jetzt erst, da sind wir ja nochmal safe. Nee, eben nicht, weil der Verbraucherschutz an sich ja so auch schon guckt einfach und schaut, was ist da auf dem Markt draußen los. Und aber nochmal kurz genau terminlich, die M-Co, die ist ja was haben wir jetzt, 2026, dieser 2024, Ende 24, 25 sozusagen bestätigt worden. Ja. Aber das ist ja wieder so eine Regulierung. Da kann jedes EU-Land kann dann wieder erstmal sein eigenes, seine eigene Richtlinie daraus formen. So ist das doch auch wieder gedacht, ne?
Es gibt aber schon sehr konkrete Timings, muss man sagen.
Okay.
Ne? Also die muss bis März in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, das UWG muss quasi bis dahin adaptiert werden. Und dann gilt die schon ab September 26. Also wir stehen wirklich gerade unmittelbar davor. Ich habe mich gerade letzte Woche erst mit Unternehmen wieder darüber unterhalten und da passiert schon richtig viel im B2C-Bereich. Also du hast tatsächlich Unternehmen, die jetzt schon Produkte zurückrufen, weil sie auf ihren Verpackungen Claims haben, wo sie sich nicht sicher sind, ob die dann, wenn sobald das das Gesetz dann auch gültig ist, dann eigentlich noch rechtens sind. Und ja, insofern, ich kann nur allen da draußen raten, allen Unternehmen, die sich, das auch relevant wird, sich damit auseinanderzusetzen, schon ist gut, weil es ist ja tatsächlich nun wirklich, wirklich sehr knapp nur noch bis September 26.
Ja, das würde ich auch sagen. Vor allem genau wie du halt sagst, wenn jetzt, wenn man jetzt was produziert, sollte man sich das auf jeden Fall genau angucken, was auf der Verpackung draufsteht oder was für ein Hangtag man dran hat. Und,
genau, gerade Hangtags, ne? Was schreibe ich da drauf und so weiter. Das ist dann super wichtig.
Ja, absolut. Ja, und bezüglich Hangtags auch oder Labels auch, habe ich auch schon so gedacht, Mensch, das wird ja echt so ein kleines Revival tatsächlich wieder für die bereits vorhandenen Standards, sei es jetzt hier GOTS oder GRS oder IVN Best oder so, weil die sind ja wirklich geprüft, die sind akzeptiert, weil ja, dass man sich jetzt irgendwie so sein kleines eigenes Label da mal schnell irgendwie kreieren kann, das wird ja nun nichts mehr. Also kann ich mir vorstellen, dass da auch wieder ein neuer Run kommt auf die ganzen Standardgeber.
Genau, also das habe ich vorhin noch, das war noch ein Punkt, den ich noch nicht gesagt hatte, ne? Diese Eigenlabels, die ja sich Unternehmen viel, das war für eine Zeit lang ein großer Trend vor ein paar Jahren, dass viele zu uns kamen und sagten so, hey, können wir nicht ein eigenes Label draus machen oder irgendwie das irgendwie cool nennen? Und wir waren damals schon, haben damals schon immer davon abgeraten, ne? Zum einen, weil es einfach aus einer reinen Konsumersicht eine riesige Flut an Labels gibt und da einfach viele nicht mehr durchblicken. Aber natürlich auch immer, weil du gucken musst, was ist für eine Glaubwürdigkeit dahinter und was steckt eigentlich hinter meinem eigenen Label? Und das ist immer so ein Stück was anderes, wenn sich Firmen, sagen wir mal, nenne ich es jetzt mal ein Tag oder eine Kategorie bilden, wo sie jetzt vielleicht in ihrem Online-Shop Nachhaltigkeitsprodukte drunter gliedern. Das kann dann auch Nachhaltigkeit oder was auch immer heißen. Aber wenn du jetzt ein wirklich eigenes Label mit einem eigenen Logo kreierst, da musst du echt jetzt, das ist verboten. Du musst quasi ein zertifiziertes Siegel, darfst nur noch zertifizierte Siegel, also von unabhängigen Dritten nutzen. Und da gibt es nun auch einige. Ich meine, deine Hörerinnen und Hörer kennen sich sicherlich damit auch gut aus, was man da nutzen kann. Aber da wird auch ein Riegel vorgeschoben.
Ja, nee, das ist auch, ich meine, wir haben ja so oder so schon so viele Standards und Zertifizierungen, wo man auch schon manchmal nicht durchsteigt und dann noch selbstgemachte oder selbst ausgedachte. Und wie du vorhin so ein bisschen so sagtest, so, ja, wenn eure Kunden kamen und meinten, sie wollten einfach so ein nettes, cooles, neues Label oder mit irgendwie Wording, das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, weil diese ganzen Begrifflichkeiten, wie du vorhin auch sagtest, grün, nachhaltig, die sind einfach alle so ein bisschen missbraucht worden oder überbenutzt worden, weil ja auch keine klare Definition einfach für den Begriff nachhaltig irgendwie gibt es nicht, weil es kann so vieles bedeuten einfach. Und da wird sich ja wirklich dann in der Kommunikation, sei es jetzt für das Produkt oder vielleicht für das Unternehmen, wird sich da ja wirklich einiges ändern. Ne? Also das, denke ich, wird auch nochmal ganz neu gedacht werden.
Ja, das kann ich ja auch. Genau. Also du hast ja einfach auch, wenn du dir Siegel anguckst, es ist ja immer etwas anderes im Fokus. Ne? Also ich kann da nur, falls man sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat, da ist ein erster guter Schritt, sich vielleicht mal diese Seite siegelklarheit.de anzuschauen. Die ist auch von der Bundesregierung, die versucht so ein bisschen eine Struktur reinzubringen. Ne? Daran hat sich der grüne Knopf dann auch orientiert. Aber auch alleine, wenn du dir da anschaust, welche Siegel es da draußen alles gibt, und die einen zertifizieren halt die Baumwolle, ja, die anderen zertifizieren dein Managementsystem und gucken, ne, machen dann einzelne Audits. Die nächsten gucken sich vielleicht irgendwie dann bestimmte Produktionsschritte an. Also es ist einfach super unübersichtlich und auch für Laien schwer begreifbar. Und da dann noch quasi eigene Sachen einzubringen, das versucht der Gesetzgeber jetzt halt dann, finde ich auch total begründet, das zu reglementieren.
Ja, absolut. Du hattest vorhin auch noch davon gesprochen, dass, wir hatten die Fälle von der Deutschen Umwelthilfe, die sich auch schon den Unternehmen angenommen haben und da teilweise Geldbußen gefordert haben und Unternehmen angezeigt haben. Meinst du, das kann man wirklich richtig gut kontrollieren, wenn es ja jetzt noch stärker durch die EMCO halt kommen wird, dass es halt strafbar ist? Müssen dann neue Abteilungen für gegründet werden, dass man wirklich da so den großen Überblick behält und alles auch wirklich prüfen kann? Weil es ist ja auch nicht nur im Textilbereich, es ist ja in allen Produkten.
Naja, das ist es halt. Ne? Also diese Green Claims Directive, die hatte halt so akkreditierte Prüfstellen vorgesehen. Und das hat die EMCO aber, soweit ich weiß, nicht, sondern die setzt halt auf Verbote, die dann halt über andere Überwachungsmechanismen am Ende kontrolliert werden. Also ne, genau, das sind dann eben Sachen eher wie die Verbraucherzentrale und die Deutsche Umwelthilfe, die dann auf der Grundlage klagen werden. Und da kann man sich einfach jetzt schon, wenn man sieht, wie aktiv auch die Deutsche Umwelthilfe war, kann man einfach davon ausgehen, dass die da nochmal einen ordentlichen Zahn zulegen. Wie es an anderen Stellen aussieht, das wird sich zeigen. Und was dann tatsächlich auch eigentlich, ich glaube, es wird auch Branchen geben, die werden stärker im Fokus stehen als andere. Also die Textil- und Bekleidungsbranche steht ja schon immer irgendwie stark im Fokus. Ich glaube auch, das wird sie weiterhin. Ja, es ist auch einfach, ne, das ist halt auch was man sehr leicht nachvollziehen kann. Du hast einen Hangtag, du hast eine bestimmte Werbung, wo du mit bestimmten Produkteigenschaften wirbst. Und da kann man nachvollziehen und kann man sehr leicht gucken, was dahinter steckt. Aber wenn du eben keine Nachweise findest oder nicht ersichtlich wird, was das eigentlich soll, dann hast du eine Grundlage, um eben auch zu klagen. Gleiches gilt auch aus meiner Sicht für die Lebensmittelbranche oder die Kosmetikindustrie. Ne? Also all das sind alles klassische B2C-Bereiche, wo mit solchen Claims geworben wurde und noch immer wird und wo man einfach sehen muss, dass sich da wird sich wahrscheinlich sehr stark drauf konzentriert. Ich denke, ein bisschen anders wird es mit nicht so ganz klassischen B2C-Bereichen, ja, sei es jetzt Finanzprodukte oder Bereichen, die einfach auch deutlich komplexer sind. Ja, da werden wir sehen, wie sowas nachvollzogen wird. Ne? Und ob da tatsächlich auch solche Klagewellen zu erwarten sind. Ich kann nur auch allen anraten, die Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht auch regelmäßig, wo gerade Klagen laufen. Da kann man auch schon mal gucken. Es gibt lange Listen. Ja, also.
Oh Gott. Und sie werden wahrscheinlich jetzt auch länger noch.
Naja, also da sind auch Sachen dabei. Ne? Also Lufthansa, TUI, auch so Reiseanbieter, Fluggesellschaften, sowas ist tatsächlich auch dabei. Also auch große Firmen vor allem. Mhm.
Ja, gut, die Großen werden wahrscheinlich auch erstmal in den Fokus einfach kommen, ne? Weil die ja auch wesentlich präsenter sind, mehr kommunizieren jetzt als kleinere Marken, aber trotzdem denke ich auch kleinere Marken, die, sagen wir, eigentlich so oder so nachhaltig aufgestellt sind, werden leider trotzdem auch ihre Kommunikation überprüfen müssen. Das ist natürlich so ein bisschen, da finde ich so ein bisschen unfair, ne? Dass die da nochmal so richtig dann tief einsteigen müssen, obwohl sie es eigentlich alles richtig machen. Aber glaubst du denn, dass die EMCO soweit ausreichen wird, um dieses große Greenwashing-Feld so ein bisschen mal einzudämmen? Oder meinst du, man bräuchte wirklich doch noch die Green Claims oder noch eine andere Richtlinie, die da nochmal drüber schaut?
Naja, ich glaube, man muss erstmal beobachten, was das jetzt eigentlich was wie sich der Markt entwickelt. Weil man muss ja auch sagen, die wenigsten machen ja bewusst Greenwashing. Ja, will ich gar nicht. Ne? Das ist ja jetzt so VW, dieses Skandal, das ist eine andere Sache. Ja, deswegen finde ich es auch völlig zu Recht, dass die Großen im Fokus stehen. Die Großen müssen schon Nachweise bringen, warum sie bestimmte Themen machen. Viele andere, gerade auch kleinere, oder auch gerade wenn, das erleben wir immer wieder, Marketing, Unternehmenskommunikation und die Nachhaltigkeitsabteilung nicht gut verzahnt mitarbeiten, dann wird über Marketing und die Kommunikation auch gerne mal was behauptet oder Sachen rausgegeben, wo eigentlich von vornherein vielleicht klar war, naja, also das können wir eigentlich so nicht sagen. Das ist dann aber nicht unbedingt bewusst getäuscht, sondern es ist eine Form, wir sprechen dann auch gerne from green wishing, also so ein Stück, man wusste einfach nicht, dass es ja eigentlich nicht rechtens ist oder dass da noch Belege hinter, das ist ja einfach irgendwie catchy und das versteht man und deswegen nennt man das jetzt grün oder fair oder nachhaltig. Es ist ja auch klar, der Konsument braucht ja auch eine Orientierung. Wenn ich nach nachhaltigen Produkten suche, dann gebe ich bestimmte Begriffe ein, dann gucke ich nach bestimmten Sachen, ja. Und deswegen ist es so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Es ist total richtig und gut, dass die EMCO kontrolliert und gleiche Wettbewerbsbedingungen schafft und dafür sorgt, dass es eben keine unlauteren und falschen Aussagen da draußen mehr gibt. Ja. Gleichzeitig besteht die Gefahr, und jetzt bin ich schon wieder bei so einem Buzzword, das nennen wir jetzt Greenwashing. Das heißt, dass man Unternehmen da beginnen, aus Angst davor, Dinge falsch zu kommunizieren, gar nicht mehr kommunizieren. Und das wäre natürlich schade, weil wir am Ende in der gesamten Nachhaltigkeitsdebatte kann es nicht das Ziel sein, dass das Thema irgendwie noch mehr verschwindet, sondern wir wollen ja Transparenz herstellen. Wir wollen das Unternehmen weiterhin darüber sprechen. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt, gucken wir mal, ob die EMCO schon weit genug geht. Ich würde erst mal gerne beobachten, wie sich der Markt entwickelt und wie Unternehmen darüber sprechen. Und zu wünschen ist, dass sie einfach transparenter darüber reden, was funktioniert, was nicht funktioniert, wo sie mit welchem Ziel stehen und so weiter. Und du darfst dabei halt eben bestimmte Marketingmechanismen nicht aus dem Blick verlieren. Du musst einfach Menschen auch eine Orientierung liefern. Und das kannst du oft einfach auch durch einfache Wordings leisten. Das ist aber auch unser Credo in der Beratung. Du musst dann immer natürlich, wenn du dann reinguckst, immer in der Lage sein, die Proofs und die Begründungen dahinter nachzuvollziehen. Aber ich befürchte einfach ein bisschen, dass es auch dazu führt, dass viele Unternehmen, das erlebe ich schon auch im Austausch mit Kunden, dann erstmal sagen, nee, also da machen wir jetzt lieber erstmal gar nichts, das behalten wir für uns. Und dann kann ja Leute auf unserer Website irgendwie mal nachlesen, wofür wir so stehen im Nachhaltigkeitsbereich, aber das Thema ziehen wir jetzt erstmal raus. Und das wäre schade, wenn das dahin geht, ne? Deswegen, also ich möchte da jetzt noch gar keine Prognose wagen. Wir helfen den Unternehmen dabei, Wege zu finden, wie sie zum einen ihr Engagement so kommunizieren, dass sie rechtssicher sind, aber dabei gleichzeitig eben auch irgendwie klare Botschaften senden, die verständlich sind da draußen. Aber es wird auch viele Unternehmen geben, die entweder komplett schweigen oder die im Zweifel zumindest erstmal abwarten, wie sich der Markt entwickelt.
Ja, das Greenwashing-Problem, das habe ich auch schon des Öfteren gelesen. Na, das befürchte ich auch so ein bisschen, dass manche dann so vorsichtig sein werden. Aber du hattest eben auch noch was ganz Wichtiges gesagt, was ich glaube, was auch wirklich zielführend ist, dass innerhalb eines Unternehmens wirklich immer mehr übergreifend in den Abteilungen auch gearbeitet wird. Ne? Dass eine Marketingabteilung sich nicht nur einfach überlegt, auch was schreiben wir denn da jetzt mal, ja, sondern Rücksprache hält, sei es mit dem Einkauf, mit der Produktentwicklung oder mit der Nachhaltigkeitsabteilung, dass man da wirklich mehr zusammenarbeitet, um dann auch das Richtige zu kommunizieren einfach.
Ja, das ist es. Ich meine, ich bin ja, wir sind ja Teil einer großen Kommunikationsagentur. Und wir arbeiten dadurch ja immer wieder auch an der Schnittstelle mit Kommunikation und Marketing und auch im Haus mit unseren Kollegen aus der Strategie oder ne oder der politischen PR auch. Und auch da, alleine bei uns, müssen wir halt auch immer wieder dazu mahnen, holt uns rein, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, ja. Macht das, also, ne, am Ende passiert das immer wieder, da sitzen Kreative zusammen, die haben schicke Ideen und stellen dann irgendwie Botschaften raus, die dann halt am Ende, wo es dann halt im Kern daran fehlt, den notwendigen Nachweis zu liefern. Und es ist nicht unsere Aufgabe, diesen Kreativprozess irgendwie zu stören, sondern es braucht kreative Ansätze. Das ist total wichtig. Es braucht neue Wege, um über Nachhaltigkeit zu reden, damit du eben wieder auch deine Stakeholder erreichst, damit du wieder deine Konsumentinnen erreichst. Ja, was wir ja gerade erleben, ist auch durch dieses ganze Thema der Berichterstattung, durch die CSRD, ganz viel wandert jetzt in den Bereich der Finanzkommunikation. Ne? Es wird dann Nachhaltigkeit wird dann Teil des Lageberichts innerhalb des Geschäftsberichts. Diese klassischen Nachhaltigkeitsberichte, die wir hatten, die haben sich in den letzten Jahren verändert. Ja? Und dadurch erreichst du aber auch viele deiner anderen Stakeholder nicht mehr, weil der Fokus total auf dem Thema der Compliance liegt. Ja, das erleben wir sehr stark. Und das Gleiche kann halt auch am Ende uns mit der EMCO drohen. Deswegen ist es so wichtig, kreative und neue Wege zu finden. Wie spreche ich so über Nachhaltigkeit, dass ich meine anderen Zielgruppen auch erreiche?
Ja. Ja, das stimmt. Und eine Sache hätte ich noch, tatsächlich die EMCO ist ja wirklich nur in Anführungsstrichen für Umweltaussagen. Tatsächlich, also ist das die ökologische Säule der Nachhaltigkeit damit abgedeckt. Aber die sozialen, sag mal, Aussagen oder Anforderungen betreffen die EMCO ja gar nicht irgendwie. Also sei es jetzt, okay, wir produzieren in Fabriken mit existenzsichernden Löhnen oder sowas in der Art halt. Wie siehst du das noch in der Kommunikation? Sollte man das trotzdem auch berücksichtigen oder gibt es da noch einen anderen Weg, das zu kommunizieren?
Auf jeden Fall. Ne? Also wir werden auch sehen, wie sich das ausgestaltet. Ne? Auch wenn ich jetzt behaupte, als Unternehmen fair zu agieren und so weiter, dann kann es natürlich genauso passieren, dass das auch in Frage gestellt wird. Was heißt dann fair und so weiter? Umweltkennzahlen sind halt immer leichter zu liefern. Die Proofs sind leichter zu bringen als klassische Sozialstandards. Ne? Da kann ich dann zwar irgendwie Auditberichte und so weiter irgendwie hochladen und Transparenz reinbringen und sagen, in der Lieferkette habe ich hier sind meine Lieferanten und so weiter. Hier setze ich Folgendes um. Mit denen mache ich Schulungsprogramme. Mit hier bin ich irgendwie viermal im Jahr vor Ort. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Im Umweltbereich kannst du halt deutlich besser nachvollziehen, wie du deine Ziele erreichst als im Sozialbereich. Ich würde aber dennoch auch da immer gucken, dass ich Behauptungen, die im sozialen Bereich stattfinden, auch immer mit Proofs hinterlege. Das wird genauso wichtig sein und das ist auch im Zweifel kann es auch sein, dass sich NGOs auch darauf fokussieren. Und es gibt ja auch gerade im Bekleidungsbereich NGOs, die darauf den Fokus legen. Nehmen wir die Clean Clothes Campaign zum Beispiel, die Kampagne für saubere Kleidung, die auch sehr stark darauf schaut, wie die Arbeitsbedingungen bei Bekleidungsunternehmen laufen und dann durch Eilaktionen und so weiter auch Protestaktionen startet oder Öffentlichkeitsarbeit macht. Ne? Insofern, es ist ja nicht immer nur quasi ein Compliance-Thema, sondern es ist natürlich auch ein Thema, wo ich immer genau drauf schauen muss, wie produziere ich auch sozial und da gibt es andere Kritiker, die dann sehr laut werden, wenn da teilweise nicht transparent berichtet wird oder falsch berichtet wird.
Ja, das stimmt. Gut, Thomas, ich bin soweit eigentlich klar jetzt mit der EMCO erstmal. Hast du noch irgendwas, was du sonst den ZuhörerInnen noch gerne mitgeben möchtest oder auch den Unternehmen, was dir jetzt noch wichtig ist, was du gerne noch nochmal in die Menge streuen möchtest?
Was ich Unternehmen auch einfach mitgeben kann, ist in ganzen Zeiten, wo man darüber diskutiert, wie Nachhaltigkeitskommunikation eigentlich aussieht und wie gute Nachhaltigkeitskommunikation aussieht, ist sich auch nicht zu sehr verunsichern zu lassen. Gerade wenn ich als Unternehmen einen Anspruch habe, auch wirklich nachhaltig zu produzieren, dann sollte man natürlich erstmal immer seine Hausaufgaben machen und gucken, was mache ich, was kann ich gut, wo habe ich meine Belege, aber sich dann auch nicht zu doll zurückzuhalten, in eine Kommunikation zu gehen. Weil am Ende geht es auch darum, transparent zu machen, was ich tue, aber eben spezifisch belegbar und ehrlich. Das ist es am Ende, worauf es ankommt. Und Belege liefere ich zum einen dann mit in meiner Botschaft, zum anderen kann ich auf meiner Webseite dann aber auch nochmal mehr in die Tiefe gehen. Aber dabei ist es auch voll okay, sich auch mal einen Prozess darzustellen, wie er ist, ja, Das besteht jetzt vielleicht das T-Shirt erst zu 80% aus zertifizierter Baumwolle. Wir sind noch nicht bei 100%, weil. Ja, das ist am Ende die ehrlichere Kommunikation, die aus meiner Sicht auch viel mehr Nähe herstellt zum Kunden und viel mehr begründbar macht, dass es eben keine einfachen Wege gibt, sondern dass es immer alles ein Prozess ist und man dahin strebt, besser zu werden. Aber mir ist es immer lieber, eine Kommunikation zu haben, wo ich das Gefühl habe, die ist gerade ehrlich, als eine, die versucht, Dinge darzustellen, wo ich Zweifel hätte, ob sie tatsächlich schon so sind. Ja, insofern kann ich Unternehmen nur raten, arbeitet eng zusammen, Kommunikation, Marketing, Nachhaltigkeit, liefert die notwendigen Proofs, geht auch mal so ein bisschen auf die Suche, ja. Manchmal hat Marketing ein bestimmtes Bild vom Unternehmen und die Nachhaltigkeitsabteilung weiß aber schon, wir sind eigentlich an der und der Stelle viel besser, viel weiter. Wir haben noch viel ganz tolle Sachen und geht wie so ein Trüffelschwein, so ein bisschen Schätze heben. Womit kann ich mich eigentlich positionieren? Weil ich da vielleicht stark bin, weil ich da weiter bin als der Wettbewerb, weil ich auch da ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema bediene. Ja, und dann, wenn ich dann in die Kommunikation gehe, liefert einfach Nachweise und kommuniziert ehrlich darüber, wo ihr steht. Und dann muss man sich auch vor Emco und Co. gar nicht so sehr fürchten.
Das sowieso nicht, aber das stimmt. Also nicht nur den Dialog zum Kunden oder zum Endverbraucher, zur Endverbraucherin fördern, sondern einfach innerhalb des Unternehmens auch den Dialog mal wieder fördern. Ne? Da mehr kommunizieren ist sowieso eigentlich immer, das sage ich fast in jeder Podcast-Folge, dass das immer so wichtig ist. Also es ist auf allen Ebenen relevant.
Ja, das ist es halt. Ne, es ist in allen Ebenen relevant und es ist ja am Ende auch das, was mir in meinem Job Spaß macht, zum einen die Kommunikation immer nach außen mitzudenken, aber genauso auch Unternehmen dabei zu begleiten, interne Strukturen zu schaffen in der Organisation, wie ich mich besser austausche, wie ich irgendwie im Rahmen von Workshops oder gemeinsam an einen Tisch komme, gemeinsam Sachen denke und am Ende auch bei uns im Team, das gilt das Gleiche. Ne? Gemeinsam die Köpfe zusammensteckst, kommen die tollsten Sachen raus.
Absolut. Na klar. Thomas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dich und deine Zeit natürlich und für das Thema Emco, was fand ich jetzt gar nicht so trocken war und wir haben auch nicht so gesetzeswollig hier irgendwie gesprochen, finde ich. Ich glaube, das hat auch jeder verstanden. Wenn noch Fragen sind, kann man mich gerne anschreiben, aber kann man dich auch gerne natürlich kontaktieren. Ich werde die Links natürlich von euch auch in den Shownotes dann reinsetzen. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Bei der Emco stehen vor allem Umweltaussagen im Fokus, also das, was Unternehmen über Klima, Ressourcen und Umweltwirkungen kommunizieren. Doch nachhaltige Kommunikation endet dort nicht. Soziale Aspekte wie faire Arbeitsbedingungen, Lieferkettenverantwortung oder gesellschaftliche Wirkung sollten dabei nicht in den Hintergrund rücken. Und auch an euch als KonsumentInnen ein Appell. Hört genau hin, wenn Nachhaltigkeit versprochen wird. Fragt nach, bleibt kritisch und lasst euch nicht mit wohlklingenden, aber leeren Aussagen abspeisen. Transparenz lebt nicht nur von Regeln, sondern auch von Aufmerksamkeit. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.